Ja, für die Leute, die nicht hier sind, sondern das dann im Podcast hören, wir befinden uns auf der Grazer Murinsel und können uns jetzt ganz dem True Crime, den wahren Verbrechen, widmen. Am heutigen Festivaltag geht es nämlich genau darum, nämlich am Fine Crime Festival, wo wir uns befinden. Und konkret in diesem Gespräch um Franz Fuchs, das haben wir vorher schon anklingen lassen. Einen der bekanntesten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte, also diese Briefbomben- und Rohrbombenserie. Dazu gibt es bereits eine Folge, die ich mit meinem Kollegen Bernd Melicher aufgenommen habe. Die kann man nachhören, aber das heutige Gespräch wird dennoch ein bisschen anders als eine normale Deliktfolge. Und das betrifft auch schon die Anzahl der Gesprächspartner. Neben mir sitzen heute nämlich drei Personen, alles Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Sie wissen schon, Sie waren ja hier und haben Astrid Wagner gerade zugehört bei ihrer Lesung. Sie ist eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen des Landes und Autorin und derzeit mit ihrem autobiografischen Buch unterwegs, Liebe, Mord und Zweifel, die wahre Geschichte der letzten Frau im Leben des Jack Unterweger. Dann Stefan Köchel, den Vortrag haben Sie auch schon vorher gehört. Er ist Philosoph an der Uni Graz und Leiter des Kriminalmuseums. Und Bernd Melicher, den haben Sie heute zumindest noch nicht gehört. Er ist mein Kollege bei der Kleinen Zeitung, er ist Kulturredakteur, war damals aber als Chronikreporter ganz nah am Geschehen im Fall, vor allem bei der Verhaftung dann von Franz Fuchs. Und wir werden heute nicht in erster Linie über die Chronologie der Verbrechen von Franz Fuchs sprechen, aber der Vollständigkeit halber oder auch zur Erinnerung möchte ich ganz schnell umreißen, worüber wir heute sprechen. Eine rechtsextreme Serie an Brief- und Rohrbombenanschlägen versetzte Österreich von 1993 bis 1997 in Angst und Schrecken. Den Namen Franz Fuchs vermutete bis zum Tag seiner Verhaftung, dem 1. Oktober 1997, niemand hinter den Attentaten, auch wenn Hinweise schon in Richtung Leibnizer Feld deuteten. Die Briefbombenserie begann am 3. Dezember 1993 in Hartberg und verletzte Flüchtlingspfarrer August Jane schwer. Und wie beim Fall Jack Unterweger ist das eben auch jetzt vor kurzem drei Jahrzehnte her. Also da überlappen die sich, wo eben die Geschichte von Jack Unterweger geendet hat, beginnt dann eigentlich der Fall Franz Fuchs. Am 5. Dezember 1993 verstümmelt eine Briefbombe die linke Hand von Wiens Bürgermeister Helmut Zilk. Beim Klagenfurter Bombenanschlag werden dem Polizisten Theo Kelz am 24. August 1994 beide Unterarme weggesprengt. In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995 detoniert die Sprengfalle von Oberwart und tötet vier Männer aus der nahegelegenen Roma-Siedlung. Die letzte Briefbombe, sie ist an Lotte Ingrisch adressiert, explodiert am 9. Dezember 1996 beim Entschärfen. In der Nacht von 1. auf 2. Oktober 1997 wird der 48 Jahre alte Franz Fuchs nahe seinem Elternhaus in Graller von der Gendarmerie kontrolliert. Er wähnt sich überführt, zündet eine Bombe und wird schwer verletzt. Franz Fuchs, der stets beteuerte, nur Handlanger der bajuwarischen Befreiungsarmee gewesen zu sein, wird am 10. März 1999 von einem geschworenen Gericht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. In seiner Zelle der Justizanstalt Graz-Kalau verübt Franz Fuchs am 26. Februar 2000 Suizid. Er erhängt sich mit dem Kabel seines Rasierapparats. Die Motive von Franz Fuchs decken sich mit Begriffen, die Rechtsextreme noch heute gerne plakatieren, Stichwort Umvolkung. Seine Anschläge richteten sich gegen Nicht-Österreicher oder Personen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Es sind altbekannte Feindbilder. Und um vielleicht eine Brücke zu schlagen zum Vortrag davor von Frau Wagner. Es ist auch so, es war dieser Gerichtsprozess, es gab den Suizid. Sehen Sie da noch andere juristische Parallelen dieser beiden Fälle?
Nein, juristische Parallelen sehe ich eigentlich nicht. Es waren öffentlichkeitswirksame Fälle und es mag ja eine gewisse Vorverurteilung auch hier eine Rolle gespielt haben. Ja, es war auch einer jener Fälle, wo sozusagen wahrscheinlich alles andere wie ein Freispruch irgendwie erschütternd gewesen wäre, aber es war doch juristisch schon ganz anders gelagert, dieser Fall. Auch vom Weltanschaulichen her war es ja ganz was anderes, nicht?
Ja. Und Franz Fuchs war ja im auftreten, sage ich mal, deutlich weniger charmant oder in der Lage, ja, irgendwie Leute auf seine Seite zu ziehen.
Natürlich, der Jack Unterweger hat sozusagen das Gericht als Bühne, muss man ganz ehrlich sagen, benutzt. Er ist am Schluss zwar dann auch immer kleinlauter geworden, aber am Anfang hat und am Schluss hat er auch noch einmal eine tolle Rede gehalten, während Franz Fuchs ja nur getobt hat und letztlich ja dann beim Prozess nicht mehr dabei war. Diese juristische Möglichkeit gibt es natürlich. Also wenn ein Angeklagter sich so daneben benimmt, ja, dann kann er tatsächlich von der eigenen Verhandlung ausgeschlossen werden. Diese Möglichkeit gibt es natürlich. Ne? Ja.
Bernd, wir haben uns im Vorfeld schon über diesen Fall unterhalten. Ich habe es schon gesagt, wir haben auch schon einen Podcast dazu aufgenommen. Deswegen weiß ich, dass es für dich aus deiner Zeit als Chronikreporter bei der kleinen Zeitung zwei Ereignisse gibt, ja, die dich verfolgen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die dich bis heute irgendwie berühren, betreffen, mitnehmen. Und das ist, du hast gesagt, das Grubenunglück in Lassing und der Fall Franz Fuchs. Warum genau diese beiden Ereignisse?
Und nicht der Jack Unterweger übrigens, der mich auch beschäftigt hat, aber nicht so nachhaltig wie eben. Bin ich hörbar? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe da einen Schwindelzettel, aber in Wahrheit brauche ich den gar nicht, vor allem beim Franz Fuchs. Wie der David gesagt hat, zwei Ereignisse, die mich bis heute beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das eine ist Lassing, das lassen wir beiseite, das andere ist der Franz Fuchs, den ich journalistisch begleitet habe, unter Anführungszeichen von Beginn an, von der ersten Rohrbombe am 3. Dezember 1993, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zur Verhaftung 97 und weiter bis zum Prozess eigentlich. Und für mich, warum mich das bis heute beschäftigt, ist, klingt vielleicht eigenartig, aber das ist meine Empfindung. Der Franz Fuchs ist für mich ein Beispiel dafür, wie ein einzelner Mensch, weil ich glaube, nicht an diese berühmte BBA, an diese bajawarische Befreiungsarmee. Ich glaube, dass das ein Konstrukt war von ihm. Ich glaube, dass der Franz Fuchs ein Einzeltäter war. Das Erschreckende bis heute für mich ist, wie viel Unheil, Leid und Tod aus dem Misslingen eines einzelnen Lebens resultiert. Der Franz Fuchs, wie gesagt, war für mich ein Einzeltäter. Hat ein ganz normales Leben geführt, war ein hochbegabter Schüler, hat dann zu studieren begonnen und irgendwann ist was schiefgelaufen. Er war nicht erfolgreich im Beruf, weil er zu genau war, eigenartigerweise. Ist dann irgendwann nach Deutschland gegangen, hat Erlebnisse mit Frauen gehabt, die nicht funktioniert haben, hat ein kein Sozialleben gehabt und hat offenbar irrsinnig viel Wut und Hass in sich getragen und das hat er ventiliert. Und das Ergebnis war, dass er in seinem Kämmerchen gesessen hat, in seinem Elternhaus, nach Sündenböcken gesucht hat. Das waren Ausländer oder Menschen, die sich für Ausländer eingesetzt haben und denen dann Briefbomben oder Bomben geschickt hat. Wie gesagt, das ist für mich das Erschreckende, wie gesagt, ein Einzeltäter, ein einzelner Mensch, dessen Leben misslungen ist, der gekränkt war, der enttäuscht war und das Ergebnis waren Briefbomben, Sprengfallen, Rohrbomben, Mord, Leid, Schmerz und das beschäftigt mich bis heute. Wie gesagt, ein einzelner Mensch, ein Leben, das schiefgelaufen ist, ein Mann, der Schuldige gesucht hat, der nicht bei sich selbst begonnen hat, sondern Feindbilder gesucht hat, möglichst Schwache natürlich, man sucht sich keinen starken Feind. Und das Ergebnis kennen wir alle.
Stefan Köchl, du hast vorher einen Vortrag eben über den Begriff des Einzeltäters gehalten. Es gab jetzt in letzter Zeit mehrere Attentate auf Politiker in Deutschland. Vor ein paar Wochen das beinahe tödliche Schussattentat auf den slowakischen Premier Robert Fico. dem geht es jetzt wieder besser. Und vor ein paar Tagen wurde die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf offener Straße angegriffen. Viele der aktuellen Fälle sind noch Gegenstand von Ermittlungen und man weiß natürlich noch nicht über alle Hintergründe Bescheid und muss sich das immer individuell anschauen. Und oft werden das aber ja, sogenannte Einzeltäter sein. Erkennst du da einen verbindenden Faktor bei dieser politisch motivierten Gewalt Einzelner?
Ich denke, man muss verbindende Faktoren und trennende Faktoren vielleicht versuchen zu betrachten und vielleicht ergänzend noch von den Ausführungen von Herrn Melcher, ich würde das genauso sehen, dass es die bavarische Befreiungsarmee eine Erfindung war von diesem Menschen, aber bei allem Interesse für die psychische Befindlichkeit so eines Menschen, und da finden sich, verknüpft sich mit einer Frage, bei allen diesen Attentätern sehr ähnliche Auffälligkeiten, ist es aber zugleich auch wiederum immer trotzdem interessant zu fragen, wie schaut das Umfeld aus, das Umfeld in einem doppelten oder dreifachen Sinne, erstens das familiäre Umfeld, das engere Umfeld, zweitens die in einem größeren Sinne die gesellschaftspolitische Situation. Man muss sich auch überlegen, dass wir in der Zeit 1993, was haben wir alles im Hintergrund? Wir haben den Fall des Eisernen Vorhangs, wir haben also sozusagen die Zerstörung des Ostblocks, wir haben die Diskussionen um die EU-Beitrittschaft, ein Thema nebenbei bemerkt, das den Franz Fuchs auch beschäftigt hat. Wir haben innenpolitische veränderte Situation, dass also die Kooperation zwischen FPÖ und SPÖ bricht oder bereits gebrochen ist. Die Al-Qaida hat Herrn Steger abgelöst, es wird andere Politik betrieben. Wir haben die Jugoslawien-Krise, wir haben ungefähr 90.000 Flüchtlinge im Land, viele davon werden bleiben. Und wir haben eine Grenzregion, südliche Steiermark, südliches Kärnten, die über eine sehr, sehr tragische, aufgeladene Geschichte im Hintergrund verweist. Und deswegen finde ich es wichtig, bei aller Unterstützung der Einzeltäter-Version, dass man diese Aspekte mit berücksichtigt und sich fragt, wie kommt denn so eine explosive Mischung zustande, dass jemand mit der problematischen individuellen Vorgeschichte dann zu solchen Taten schreitet. Und ich glaube nicht, dass man die Taten des Herrn Fuchs wahllos aus der Geschichte herausnehmen könnte und in einen anderen Kontext setzen würde, um dasselbe Ergebnis zu bekommen. Und hier, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, findet man sicherlich auch die Differenzen zu späteren Attentätern, die andere Varianten der Radikalisierung hinter sich haben. Die Rolle des Internets dürfen wir auch nicht vergessen. Thematik Islamismus war in den früheren Jahren auch schon begrifflich nicht so erfasst. Der rechtliche Rahmen hat sich verändert. Es gab früher nicht den terroristischen Einzeltäter bei Definitionen. Also wenn wir auch hier wieder reinschauen, werden wir nebst den Gemeinsamkeiten auch wieder Unterschiede finden.
Aber dann frage ich jetzt einfach mal in die Runde. Ich habe vorher ein paar aktuelle Fälle von solchen Taten aufgezählt. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir uns jetzt wieder in einer Zeit befinden, in der die Bedingungen geeignet sind, solche Einzeltäter oder solche Taten vermehrt wieder hervorzubringen? Und wenn ja, du hast schon angesprochen, das Internet, ist das da ausschlaggebend oder wie würdet ihr das sehen?
Ich will mir nicht vorstellen, wie Franz Fuchs 2015 gehandelt hätte, wenn er noch gelebt hätte, mit Internet, mit Social Media mit und Co. und so weiter. Ich glaube, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es wäre eine Art Katharsis gewesen und er hätte seine Wut, seinen Hass, seine Enttäuschung, seine Kränkung abgeleitet und dadurch irgendwie ventiliert oder er hätte sie potenziert. Das wäre Orakeln. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, dass beide Möglichkeiten vorhanden sind. Also sind Sie eher der Experte. Aber was Sie noch gesagt haben, ich gebe Ihnen völlig recht. Natürlich gibt es immer einen Hintergrund der Radikalisierung. Aber was ich vorhin gemeint habe, ist, dass für mich Franz Fuchs das Beispiel einer Einzelradikalisierung war, natürlich aufgrund von politischen aktuellen Gegebenheiten und so weiter, aber er hat keine Organisation hinter sich gehabt, er hat keine Gruppe hinter sich gehabt, er war eine Einzelzelle, wenn man so will, und hat eben nach Schuldigen gesucht für das eigene verpfuschte Leben und für Umstände, die ihm nicht gefallen haben. Wie er heute oder vor 10 Jahren reagiert hätte, möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Ich glaube, dass in seinem Fall er diese Wut nicht kanalisieren hätte können. Ich glaube, dass noch Schlimmeres passiert wäre. Aber das ist hypothetisch.
Aus Ihrem Berufsalltag können Sie da sagen, aus Ihrer Sicht, das ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive wie die wissenschaftliche, weil Sie sich ja intensiv mit dem Täter auseinandersetzen. Wann wird jemand oder wann tendiert jemand zu politischer Gewalt oder überhaupt zu Formen von Extremismus? Haben Sie da Erfahrungen?
Naja, habe ich schon, ja. Also ich habe schon den Eindruck, dass das Internet natürlich einerseits eine Art Katharsis sein kann, möglicherweise, dass man sozusagen sich ein bisschen Luft verschafft und dann hat man es denen richtig reingesagt und vielleicht geht man dann ruhiger schlafen, als wenn man das halt jetzt nicht groß gepostet hat. Ja. Aber ich kann es umgekehrt kann ja schon beobachten, also ich habe es beispielsweise, wo ich auch immer wieder verteidigt habe, das ist ein ganz anderes Thema, aber ähnlich, das ist die radikale Islamisierung, da hat es auch gerade im Zusammenhang eben mit Flüchtlingskrise, Syrienkriege, hat es da wirklich im Internet eine regelrechte Blase gegeben und da haben sich Jugendliche wirklich wechselseitig bestärkt und sind wirklich radikalisiert worden, bis hin, dass sie dann eben in den Krieg gezogen sind, in den sogenannten Heiligen Krieg und sich und dort Straftaten begangen haben oder eben mitgemacht, das klassische Facebook strafbar gemacht haben. Also es ist schon auch umgekehrt so, das ist aber jetzt nicht das klassische Facebook, sondern das geht dann eher auch über andere Kanäle, die für die Ermittlungsbehörden halt schwieriger zugänglich sind. Aber das war schon zu beobachten und besonders stark war die Radikalisierung in der Corona-Zeit. Ja. Die hat einen Effekt gehabt, nicht? Weil die Menschen haben sich dann auch nicht so begegnen können und sind natürlich auch frustriert gewesen. Also man sieht halt, es ist ganz wieder ganz einfach. Nicht? Also es muss jetzt nicht die schwere Kindheit sein, sondern es ist eben ein verpfuschtes Leben, ein allgemeiner Frust. Und wer ist zugänglich für solche Radikalismen? Auch beispielsweise jetzt beim radikalen Islam sind es nicht die erfolgreichen jungen Menschen, die studieren, ja, sondern das sind halt Verlierertypen, die halt auch dann irgendwie sich beweisen wollen, ja, ich bin ja, und jetzt kommt dann der Syrienkrieg und ich gehe da als Kämpfer in den Dschihad und so weiter, unfassbarerweise auch sehr viele Mädchen davon angesteckt worden, bis heute sind einige abgängig. Also man kann das schon sagen, dass das Internet natürlich auch die Leute wieder zusammenführt, ja, also die eigentlich besser vielleicht für sich bleiben sollten und sich dann wieder potenzieren, also das kann ich schon bestätigen, ja. Auch bei Rechtsextremen, also Nazi-Gedankengut gibt es ja auch Gruppen und so weiter. Deswegen gibt es ja das neue Verbotsgesetz, da kann man dann auch wieder lang diskutieren. Ja. Aber das Verbotsgesetz ist ja einerseits verschärft worden, muss aber schon dazu sagen, es ist nicht nur verschärft worden. Sie haben jetzt auch verbotene, also andere Symbole wie eben beispielsweise Hamas, graue Wölfe und so weiter, ja, das ist jetzt auch vom Verbotsgesetz umfasst, ja. Andererseits haben sie aber, weil es so viele Verurteilungen gegeben hat nach dem Verbotsgesetz, eigentlich von jungen, dummen Buben, die halt nur irgendeine blöde schwarze Sonne sich tätowiert haben, ist ja bereits strafbar, haben sie für diese niederschwelligen Delikte die Strafdrohung sogar herabgesetzt, damit eine Diversion möglich ist. Ne?
Das ist, darf ich da kurz, das ist ja auch ein Thema übrigens, das hineinspielt in den Fall Franz Fuchs. Es gab nämlich 1992 auch eine Novellierung des Verbotsgesetzes und Franz Fuchs hat sich sehr beklagt, aber das war eine Novellierung, nicht jetzt in die Richtung, wie sie Frau Wagner aus letzter Zeit beschrieben hat, sondern in die andere Richtung. Und der Franz Fuchs hat sich ja sehr beklagt über dieses Verbotsgesetz, möglicherweise auch im Hintergrund mit dieser Novellierung damals, und hatte damals eine, auf seine Art und Weise natürlich, eine Diskussion auch diesbezüglich versucht, da anzuzetteln, inwiefern das Verbotsgesetz mit der Meinungsfreiheit kollidiert. Und das war eben also ein ganz großer Dorn im Auge. Ja. Und er hat hier sozusagen auf seine traurige Weise auch ein Gespräch antizipiert, was Jahre später andere mit adäquateren Mitteln auch wieder zur Sprache gebracht haben.
Ja. Ich möchte nur kurz anschließen, also ich ist wieder ein Orakel, aber ich glaube, dass der Franz Fuchs heute ein Wutbürger wäre, ein Verschwörungstheoretiker, der glaubt, dass ihm Unrecht geschieht von der Gesellschaft, und einer, der, und jetzt Parallelen zum Unterweger, bin der Letzte, der über Jack Unterweger reden möchte. Aber ich glaube, was bei beiden der Fall sein könnte, und du wirst mir gleich widersprechen, ist das Faktum Kränkung. Wir kennen die Macht der Kränkung, es gibt Bücher drüber. Ich glaube, dass der Franz Fuchs gekränkt war über Diverses. Ich glaube, dass der Jack Unterweger gekränkt war, vor allem weil er, ich lasse es dahingestellt, ob er diese Morde begangen hat oder nicht, aber ich glaube, dass sich sein Leben in Freiheit anders vorgestellt hat. Er war der sogenannte Häfenpoet. Wenn er wie aus dem Häfen gekommen ist, ist der Häfen weg gewesen, und dann war der, ein Poet war er nie, meiner Meinung nach, dann ist nichts übrig geblieben. Seine Lesungen waren extrem erfolglos zum Schluss, das heißt, er hat sich irgendwie eine literarische Karriere vorgestellt, das hat alles nicht stattgefunden. Ich glaube, dass er zutiefst gekränkt war, und das ist einmal wieder beim gemeinsamen Punkt. Ich glaube, dass beide Herren, Fuchs und Unterweger, gekränkt waren aus verschiedensten Gründen und mit verschiedensten Ergebnissen.
Ja, ich möchte da aber gar nicht widersprechen. Ich habe das eh auch vorgelesen. Ich glaube auch die Kränkung, nein, tatsächlich nicht. Nein, weil ich habe ja das auch vorgelesen. Ich glaube, die Kränkung hat schon früher begonnen. Ja. Die beginnt in Wirklichkeit auch schon mit der Kindheit. Ja. Also ich glaube nicht,
Das beginnt mit der Kindheit, ja, das war schon.
Also da muss schon eine starke Kränkung vorhanden sein, dass man halt sozusagen dann wegen einer Erfolglosigkeit zum Mörder wird. Nicht? Aber natürlich kann das dann verstärkt worden sein.
Ich glaube, dass wirklich das der springende Punkt war. Du weißt genau, er ist aus dem Gefängnis gekommen, hat Theaterpläne gehabt, hat Theaterstücke gehabt. Er war extrem erfolglos, wie er aus dem Gefängnis gekommen ist, weil die ganze Faszination auch weg war. Er war nicht mehr der Häfenpoet, er war interessant, solange er drinnen war. Er war nicht mehr interessant, wie er draußen war.
Ja. Nein, das mag durchaus eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube, es war halt nicht das sozusagen, da muss schon vorher etwas gewesen sein, um es auf den Punkt zu bringen. Nicht? Weil, wie gesagt, so geht es ja vielen. Nicht? Viele Menschen.
Aber wir reden über Franz Fuchs. Karriere, ne?
Aber die, das Kränkung ist, das vielleicht nur ganz kurz, ich meine, Juristerei und Strafjustiz trifft ja sehr oft auf Psychiatrie, nicht? Also ich bin ja bei jedem großen Strafprozess mit dem Gerichtspsychiater konfrontiert und erhalte da sozusagen immer wieder Privatissima, und das ist wirklich sehr interessant, wenn man das eben immer zu hören bekommt. Und deshalb weiß ich natürlich, dass diese narzisstischen Kränkungen, so wie da in Wien ist ja meistens der Professor Hoffmann, der meistbestellte Gerichtspsychiater, der das jedes Mal eben so auch erklärt. Auch bei Beziehungsdaten sind das ja auch gekränkte Männer, nicht? Die halt auch nicht vertragen, wenn die Frau sagt, ich will einen anderen haben. Also dieses Element der narzisstischen Kränkung ist ein Zünder, also ein Urzünder.
Das ist ein männliches Element, weil Sie haben vorher die Femizide angesprochen und das Männer, das man natürlich, ja, gibt es die Frauen
da
auch?
Da gibt es noch zu wenig Forschungen, also es ist die Dr. Rosmanit hat ein bisschen erforscht zum Thema, auch Frauen töten anders, es ist aber tatsächlich so, ja, dass scheinbar schon der Mann vielleicht mit der Erziehung, Prägung, man weiß es nicht, ja, aber Männer tendenziell halt schon diese Ansprüche haben, dass sie den Partner irgendwie besitzen. Und wenn Frauen töten, tendenziell, auch meine eigene Erfahrung, ich habe ja auch schon Mörderinnen vertreten, die hat den Mann nicht mehr aus, die hat sie regelmäßig geschlagen, sie wollte raus aus der Beziehung, hat es nicht anders geschafft und sie hat ihn dann umgebracht, ja. Und also Frauen töten eher, wenn sie aus der Beziehung raus wollen, und Männer eher, wenn die Frau flüchten will, so quasi, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf dich ein anderer auch nicht haben. Das ist tatsächlich eine Art männliches Phänomen, warum auch immer.
Ja, noch eine Frage an dich, Bernd. Du hast Franz Fuchs, weil du gesagt hast, wir kommen wieder zu Franz Fuchs zurück, das machen wir mit dieser Frage. Du hast ihn beschrieben vor zwei Jahren in einem Artikel, als ein zu kurz gekommener und unter seinem Wert geschlagener. Zumindest hat er das Zeitleben so empfunden. Theoretisch hochbegabt, praktisch lebensunfähig. Was hast du damit gemeint?
Ja, jetzt sind wir wieder beim Punkt. Und ich sage jetzt ganz was Gefährliches oder möglicherweise Unverständliches. Wie gesagt, ich habe beide Fälle journalistisch begleitet, den Jack Unterweger und den Franz Fuchs. Und ich habe auch den Prozess erlebt, wie der Franz Fuchs vor Gericht gestanden ist. Er ist rausgekommen, hat mit seinen Armen gefuchtelt, hat immer Prothesen verweigert. Und ich habe, und bitte nicht missverstehen, ich war am 3. Februar 1995 in Oberwart. Ich habe die zerstückelten Leichen dort gesehen. Ich weiß, was dieser Mann angerichtet hat. Ich weiß, dass er Leid, Schmerz und Tod gebracht hat. Aber ich habe in diesem Moment, wie ich ihn vor Gericht gesehen habe, so etwas wie Mitleid gehabt. Das mag jetzt auch falsch sein, aber, und jetzt sind wir wieder am Anfangspunkt, ich hatte Mitleid, weil ich mir gedacht habe, wenn dieses Leben anders gelaufen wäre, wenn, und das ist keine Entschuldigung, wenn andere Weichen gestellt worden wären, wenn er erfolgreich gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Es klingt eigenartig, aber wie gesagt, wenn man den Mann gesehen hat, wie er dort gebrüllt hat, es lebe die BBA, es lebe die Bajuwarische Freiungsarmee, das war ein Konstrukt von ihm, wie gesagt, und dort gebrüllt hat, es hat mir einfach leid getan, was alles passiert, wenn ein Leben misslingt. Noch einmal, keine Entschuldigung, aber wenn das Leben anders verlaufen wäre, wäre das alles nicht passiert, möglicherweise.
Ja, also ich denke, es ist auch auffallend bei dem, vielleicht um so in diese Ermittlungsverfahren noch mal kurz hinein zu gehen, dass es eine recht große Diskrepanz gibt in dem Fall Franz Fuchs in seiner Artikulation der Bekennerschreiben im Vergleich zu seinem Verhalten dann in den Vernehmungen. Ich möchte nur darauf ansprechen, aufgrund dass er dieses, du hast eh sehr differenziert ausgedrückt, Mitgefühl haben und doch nicht entschuldigen wollen, ne? Aber dass im Vergleich dazu das Auftreten der Artikulation in den Bekennerschreiben weitaus gewalttätigere Sprache hat. Nicht? Also das sozusagen, man muss sich Folgendes vorstellen, da werden Briefe verschickt, wo artikuliert wird, wer sich jetzt dafür einsetzt, für eine slowenische Expansion auf österreichischem Staatsgebiet, hat zu rechnen, dass sie verlässt oder getötet werden. Punkt. Ja, das ist ein Wortlaut, das ist eine Sprache. Und im Vergleich dazu, oder auch die sehr eigenartige Rassismus, der auch in den Bekennerschreiben formuliert wird, steht in sehr großem Kontrast zu den Äußerungen und dem Auftreten von Franz Fuchs in den Vernehmungen. Und das ist natürlich schwierig für die Vermittlungsarbeit, weil man, Ermittlungsarbeit, weil man natürlich dann abwägen muss, ja, warum ist das so? Nicht? Also ist da jemand, es gibt da immer so diese zwei Perspektiven, ist jemand, der sich sozusagen hier im Nachhinein in ein anderes Licht zu rücken versucht, oder ist es eben, wieder geht es in die andere Richtung, dass hier jemand sozusagen ein Gesicht zeigt, vor dem man aus gewissen Gründen durchaus auch Mitgefühl haben könnte. Aber das ist die, so eine schwierige Situation, mit denen die Ermittler konfrontiert sind, wo ich auch manchmal, muss ehrlich sagen, das Gefühl im Nachhinein habe, dass man bei gewissen Darstellungen vielleicht etwas differenziert, aber es ist immer im Nachhinein einfach als Spätgeborener auf das zu schauen, ob man sich vielleicht nicht manchmal mehr Mühe der Differenzierung geben hätte können zwischen den Aussagen des Franz Fuchs in den Bekennerschreiben und denen im Zuge der Vernehmung, um diesen Konflikt hier herauszustellen.
Ich möchte noch kurz auf die Bekennerschreiben eingehen. Wir wussten ja alle nicht, Sie müssen mir davon ausgehen, wir schreiben das Jahr 1993. Plötzlich gehen Briefbomben in Österreich hoch. Briefbomben werden verschickt, das war eine einzigartige Situation. Wir wussten alle nicht, was ist da los. Wir haben zunächst geglaubt, eine Terrororganisation, eine Riesenaktion und so weiter. Natürlich auch im Nachhinein, wenn man die, ich weiß nicht, ob Sie mir recht geben, die Bekennerbriefe analysiert und auch die Bomben analysiert, die waren, und man hat diesen Attentäter, bevor man wusste, wer es ist, ziemlich hochstilisiert. Man hat geglaubt, das ist ein Superterrorist. Im Nachhinein weiß man, die Bomben zum Glück waren relativ stümperhaft. Sie sind zum Glück zum Teil nicht hochgegangen. Die Briefbomben sind zum Teil nicht hochgegangen. Die Bekennerschreiben waren eine krude Mischung aus angelesenem Wissen. Er war auf keinem Gebiet ein Experte, sage ich mal. Er hat es gut vorgegeben. Er war sagen wir so, ein Scharlatan ist vielleicht das falsche Wort, aber er wurde gehandelt als Großterrorist, der war er nicht. Er war technisch nicht gut, Gott sei Dank. Sein geschichtliches Wissen war zusammengetragen, zusammen copy and paste, glaube ich, würde man heute sagen. Und er hat auch immer wieder betont, und es ist belegt durch Aussagen beim Untersuchungsrichter, und auch das ist wieder keine Entschuldigung, bitte, ich muss es x-mal betonen, und das Thema beim Rohrbomben, bei der Sprengfalle in Oberwart, und noch einmal, ich war dort, ich habe das gesehen, wie die Opfer ausgesehen haben. Er hat immer wieder betont, das wollte ich wollte nicht töten. Ich glaube, das klingt jetzt trivial, dass er zu viel Sprengstoff verwendet hat für diese Sprengfalle. Der wollte vermutlich abschrecken. Noch einmal, keine Entschuldigung. All das ist kein Großterrorist, kein Profi. Natürlich im Nachhinein sind wir gescheiter, aber Sie wissen, was ich damit sagen will.
Eine letzte Frage vielleicht noch an alle. Wir haben jetzt den ganzen Abend auch, also für die Podcast-Hörerinnen und Hörer schon vor dem Podcast über wahre Verbrechen beziehungsweise die Personen dahinter, die Protagonisten, die Verbrecher, die eben so viel Mysteriöses, so viel Geheimnisvolles haben, so viel Böses, das irgendwie eine gewisse Faszination ausübt, sonst würden nicht so viele Leute heute hier sitzen beziehungsweise zuhören. Jetzt kriegen nicht nur wir, die Medien, sondern auch andere Leute, True-Crime-Serienautoren, kriegen manchmal die Kritik ab. Besteht die Gefahr, dass wir dem Schlechten im Menschen zu viel Aufmerksamkeit einräumen, beziehungsweise warum machen wir das und was können wir daraus lernen?
Jetzt fragst du aber keinen Journalisten erst, oder? Bad News or Good News? Ich glaube, dass der Satz schon lange nicht mehr gilt. Ich glaube, dass die Leute ein großes Bedürfnis haben, auch gute Nachrichten zu hören. Und mittlerweile glauben, dass die Welt völlig am A ist, was sie teilweise ist. Aber es gibt auch Gutes und es gibt auch Menschen, die Gutes tun und so weiter. Und noch einmal, um auf Franz Fuchs zurückzukommen. Ich glaube, und das ist meine Wahrnehmung, ich glaube, dass er ein Mensch war, der Böses getan hat, aber kein Böser war. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir sollten mehr Gewicht auf das Positive auch legen, weil das auch passiert. Und ich glaube, dass man auch den Eindruck oft hat, dass nur noch Negatives passiert. Es gibt genug Negatives, es gibt aber genug Menschen, die Gutes tun und nicht nur Böses.
Ja, also ich gebe dem Bernd natürlich recht, das ist auch, man soll das Positive auch sehen und ich glaube auch, dass das Bedürfnis da ist, einmal was Schönes zu hören. Nichtsdestotrotz, diese Kritik, die immer wieder anklingt, also dass man sozusagen sich daran ergötzen würde und dass man das am Negativen sich eben ergötzt, ja, da möchte ich Folgendes entgegenhalten. Also auch das hat seine Berechtigung, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch sich damit zu beschäftigen, warum ein Mensch so geworden ist. Weil wenn wir das jetzt alles verdrängen und sagen, na, über den Fuchs schreiben wir nichts mehr und Unterweger und am besten nur mehr über Blumen und Katzen und so weiter, dann wäre das auch nicht gut. Ja? Weil es ist, natürlich ist es einerseits spannend, aber es ist auch wichtig, ja? Weil es geht um Kriminalprävention. Wie kann man das vermeiden, dass solche Menschen entstehen, Menschen so werden wie Jack Unterweger oder wie Franz Fuchs. Und das ist auch meine Motivation auch, warum ich beispielsweise über den Herrn Fritzl ein Buch geschrieben habe, weil wer das Buch gelesen hat, die Abgründe des Josef F., der wird auch irgendwie verstehen, naja, es hat aber auch einen Grund. Das ist ein Mensch, der groß geworden ist noch in der Nazizeit und sehr geprägt war noch von dieser furchtbaren Brutalität. Und noch einmal, ist natürlich keine Entschuldigung, überhaupt nicht, aber es ist eine Erklärung. Also ich glaube schon, dass man sich auch mit den negativen dass das auch was Gutes hat, wenn man sich mit dem befasst, weil es wichtig ist zu wissen, warum werden Menschen so, wie sie sind. Das ist ganz wichtig auch, dass man das immer wieder sagt. Ja. Danke.
Ich gebe dir ungern recht. Dieses Warum hat mich als Journalist eben interessiert. Also wer, was, wann, wo, ist meistens klar. Aber warum hat jemand was getan? Also wir sind alle keine Psychiater, die gibt es eh, aber wie gesagt, die Motivation dahinter und hätte man was verhindern können, ich meine, das ist meistens zu spät, aber wirklich hinzuschauen, was sind die Motive, warum ist jemand so geworden, wie er ist, das sind nie Entschuldigungen, aber es kann schon Prävention sein, wenn man öfter hinschaut, eben warum etwas passiert und wie gesagt, was passiert, wissen wir alle. Aber wenn man öfter hinterfragt und was man eventuell dagegen tun könnte, dass es passiert, dann hätte man schon viel erreicht.
Naja, viel möchte ich nicht mehr ergänzen. Also grundsätzlich bin ich kein Freund von leichtfertigen Zensuren sozusagen. Nicht? Das wäre sozusagen im Horizont des Gedankens. Und noch bin ich ein Kulturpessimist. Ja? Also ich denke, vielleicht werden wir später mal zurückblicken auf diese Zeit, wo es so viele True Crime Podcasts gibt und sagen, ja, vielleicht war das die Zeit, wo das auch wichtig war. Und wenn man Argumente hat, dass ein True Crime Podcast schlecht gemacht wird, hat man ja auch die Möglichkeit, es besser zu machen. Oder ich habe kein Problem mit True Crime Podcasts und es wird immer mit kühlen Kopf sozusagen und Geduld ist vielleicht mehr erreicht wie mit wild um sich schlagen.
Also falls jemand Entschuldigung, ich würde noch gerne einen Satz zu diesen True-Crime-Geschichten sagen. Ich glaube auch, dass es teilweise eine Auslagerung ist, diese Faszination, weil da hat man die True-Crimes, das sind die Täter und davon kann man natürlich von sich selbst ablenken. Und ich glaube, dass in jedem von uns Dämonen, Abgründe, whatever, schlummert und jetzt können wir sagen, da sind die True-Crime und das ist dort und wir sind da auf der sicheren Seite. Das ist auch, ich glaube, psychologisch begründet und vielleicht ist das auch eine Art von Katharsis, keine Ahnung. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Auslagerung des Bösen oder Schlechten oder Abgründigen in die Serien, Romane, Filme und so weiter hat, glaube ich, einen psychologischen Hintergrund, um davon abzulenken, dass alle Möglichkeiten des Guten und auch Schlechten in uns angelegt sind. Und Das hört man natürlich nicht gern, aber ich glaube, das ist Faktum. Und ich würde für mich selbst auch nicht unbedingt eine Garantie übernehmen, etwas nicht tun zu können. Also bei einigen Dingen schon hoffentlich, aber wie gesagt, die Hand ins Feuer für mich selbst lege ich auch nicht.
Also falls jemand von Ihnen vielleicht schlechtes Gewissen hat wegen übermäßigen Konsum an True Crime, Literatur, Podcasts etc., ich hoffe, das Gewissen ist mit diesen Statements oder Aussagen jetzt wieder rein. Also es hat Sinn, dass man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, entnehme ich dem Gespräch. Ich glaube, damit haben wir das Wichtigste besprochen, was es über das Phänomen Franz Fuchs und auch noch viele weitere Phänomene in diesem Rahmen, es gibt noch viel mehr zu besprechen, aber in diesem Rahmen zu besprechen gibt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Astrid Wagner, Bernd Melicher und Stefan Köchel. Vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt.